Ich muss mal wieder eine Predigt halten, die ich in allererster Linie zu mir selbst halte. Da ist man 55 Jahre oder mehr als 55 Jahre Christ und man hat irgendwo das Gefühl, man hat gar nichts gelernt in seinem Leben. Ja, und aber das ist gar nicht schlimm, weil wir sind nicht von Gott berufen, als seine Kinder zu sein, um perfekt zu sein. Er ist perfekt, wir sind einfach berufen, uns in seine Arme fallen zu lassen. Das reicht schon. Und dann dürfen wir auch merken, dass es Dinge gibt, die uns noch manchmal wirklich Schwierigkeiten machen. Hast du dich schon mal gefragt, was dein persönlicher oder wie dein persönlicher Lebensstil als Christ ist? Wenn nein, dann muss ich dich fragen, war dir das bisher nicht wichtig? Und wenn ja, dann möchte ich dich fragen, in welche Richtung geht das mit dir und Gott? Bist du so einer, wie ich eigentlich mein ganzes Leben lang bin? So, das schaffen wir schon. Yes, we can. Und wie hat unsere Mama Merkel gesagt, wir schaffen das. Und wir gehen los und wir sagen, ja, wir mit Gottes Hilfe schaffen wir das. Aber in Wirklichkeit, wenn wir rückblicken, haben wir versucht, mehr zu tun, als dass wir Gott haben tun lassen. Und wenn es geklappt hat, ja, war schön, dass wir das wieder mal geschafft haben, ja. Andere sind da total anders, die ruhen in gewisser Weise in Gott. Manchmal hat man schon fast das Gefühl, na, die sind so ein bisschen, darf ich Deutsch reden, lahmarschig. Die tun ja gar nichts, ja. Das ist die andere Geschichte. Welchen Lebensstil habe ich als Christ? Was prägt mich als Christ? Und in all dem möchte ich heute eine Überschrift drüber setzen. Pflege einen Lebensstil des Vertrauens. Sprüche 3, Vers 5 und Vers 6. Verlass dich nicht, ich unterstreiche das, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Vers 6. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Die Bibelstellen heute kommen alle aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Lass uns mal einige Punkte betrachten, die unseren Lebensstil als Christ, der im Vertrauen lebt, charakterisieren. Ich möchte als erstes sagen, und da spreche ich am meisten zu mir, Kerle, beachte doch mal den Zeitplan. Gottes Zeitplan ist ganz selten unser Zeitplan. Wir sagen, lieber Gott, segne flott. Ja? Wollen wir uns heute mal verabreden, dass wir sagen, diesen Spruch streichen wir aus unserem Leben? Denn sein Zeitplan ist gar nicht unser Zeitplan. Im Prediger 3, Vers 11 lesen wir, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Ja, aber Gott, ein bisschen flotter könntest du doch trotzdem sein, oder? Und du siehst doch und hast du nicht. Und wir wollen seinen Zeitplan übernehmen und bestimmen. Spricht ein Prediger weiter, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Ja, das haben wir ja bei Hiob schon gesehen, ne? Gott, so kann es doch eigentlich nicht sein. Ich war doch der Fromme. Ja, aber Gott hat seinen Zeitplan eindeutig. Ich möchte mit euch mal ganz, ganz zurückgehen ins Alte Testament, aber ich möchte die Stellen lesen, wie sie uns der Schreiber des Apostelbriefes, der Arzt Lukas, hinterlassen hat. Wir gehen mal zu Abraham zurück. Da schreibt der Lukas, so verließ Abraham das Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Als sein Vater gestorben war, zog er von dort weiter und Gott brachte ihn hierher, wo ihr jetzt wohnt. Ist eine aktuelle Stelle, wenn wir Nahostkonflikt uns gerade anschauen. Ja? Dann heißt es, zwar gab Gott ihm hier kein eigenes Land, noch nicht mal einen Fußbreit. Ha, ich dachte, das ist das verheißene Land. Aber hört weiter. Doch er sagte zu ihm, dass ihm und seinen Nachkommen einmal das ganze Land gehören würde. Zu der Zeit hatte Abraham noch keine Kinder. Ja, da bin ich ausgezogen, da habe ich alles verlassen, bin ich weiter. Und was habe ich davon? Nichts. Okay, Vertrauen oder nicht Vertrauen? Bleibt irgendwann mein Vertrauen auf der Strecke, weil ich ja nicht sehe? Ja, hätte ich mal selbst, dann würde ich jetzt auch Resultate sehen. Versteht ihr, was ich meine? Und dann lesen wir nur 4 Verse weiter, Apostelgeschichte 17, Vers 17. Dann kam die Zeit, in der Gott das Versprechen erfüllen wollte, das er Abraham gegeben hatte. Und was war das für eine Zeit? Das war, nachdem Abraham schon 500 Jahre tot war. Gudo, was hat Gott dir für ein Versprechen gegeben mit dieser Gemeinde? Das Versprechen gilt. Aber jetzt ist Frage, wie gehen wir mit Gottes Zeitplan um? Als Gottes Zeitplan sich erfüllte, was das Volk Israel, die Nachkommenschaft Abrahams und das Land, das er ihnen versprochen hat, angeht, war Abraham schon tot. Dann kam Mose und auch da lernen wir etwas vom Zeitplan Gottes. Mose war 40 Jahre alt und ganz plötzlich kam in seinen Kopf, Mann, das sind ja eigentlich meine Brüder, die hier versklavt sind. Da müssen wir doch mal was tun. Ja, merkt ihr? Und dann ging er los und dann hat er gesehen, wie ein Ägypter, einer seiner hebräischen Brüder, drangsaliert und ihm ist die alles explodiert in seinem Inneren und er hat einfach draufgeschlagen und hat den Ägypter totgeschlagen. Und dann steht so ein interessanter Vers, ja. Da griff er ein, übte Rache und schlug den Ägypter tot. Mose meinten, seine Landsleute müssten jetzt erkennen, dass Gott ihn zur Befreiung seines Volkes ausgesandt hatte. Aber sie erkannten es nicht. Wie oft habe ich gemerkt, die müssen doch jetzt kapieren. Wenn ich denke, als ich die 18 Jahre Pfadfinderleiter war und neben meinem Job nochmal 2.500 Stunden ehrenamtlich pro Jahr in die Pfadfinderschaft gegeben habe und eigentlich auch von allen aus unserer Gemeinde immer nur Negatives gehört habe, Dabei waren wir gewachsen, wir waren der größte Stamm in Norddeutschland und. 120 Kinder war Hammer. Aber ich habe immer nur Negatives gehört. Da, noch eine Schippe mehr. Die müssen doch jetzt mal kapieren, was Sache ist. Die haben es nicht kapiert. Im Endeffekt hat man gesagt, wir wollen, dass das jemand anders macht. 18 Jahre lang mal 2.500 Stunden. Weißt du, wie viele Stunden ich da rein verbracht habe? Sie haben es nicht kapiert. Ich bin heute froh, weil heute habe ich davon gelernt und sage, all dein eigene Anstrengung, all dein eigenes Bemühen bringt's nicht. Ich weiß aber, dass ich Frucht gebracht habe. Aber heute mit einem anderen Blick, mit einem anderen Lebensstil auf mein Leben kann ich sagen, es war ja gar nicht ich, auch wenn ich die Ärmel hochgekrempelt habe. Die Frucht kam ja von dir. Anderer Blickpunkt. Mose dachte, jetzt müssen sie ihn ja als Befreier akzeptieren. War nicht, Pfeifendeckel. Am nächsten Tag, nur einen Tag später, kam er dazu, wie zwei Hebräer sich gestritten haben. Und er sagt, hey, ihr seid doch Brüder, hört doch mal auf mit dem Kokolores da. Und da sagt der eine, der den Streit angefangen hat, was geht denn dich das an? Willst du uns auch erschlagen, wie du gestern den Ägypter erschlagen hast? Und Mose kriegt Angst und flieht. Und war dann weitere 40 Jahre in der Wüste. Und hütete als Prinz in der Wüste die Schafe. Wenn du die Bibel genau betrachtest, dann siehst du, dass Gott kein Problem hat, seine Leute auch mal in die Wüste zu schicken. Damit wir lernen, was Vertrauen ist. Nicht auf unsere Kraft vertrauen. Sein Zeitplan. 40 Jahre Wüste. Hast du mal gehört, dass Gott in diesen 40 Jahren Schafe hüten zu Mose gesprochen hat? Ich habe da nie was von gelesen. 40 Jahre Schweigen. Und dann kam der Zeitpunkt Gottes. Dann kam der brennende Dornbusch und ihr kennt die Geschichte, ich brauche die nicht ausführen. 1 Schnalzer auf den anderen kommt Gottes Zeitplan. Mose merkte in seinem Herzen die Berufung Gottes. Ich muss mich um meine Brüder kümmern. Aber den Zeitplan Gottes hat er außer Acht gelassen. Und das ist manchmal ganz schön schwer. Ich möchte euch heute einen Satz mitgeben. Gott macht alles gut. Aber zu seiner Zeit. Ja? Der Zeitplan ist Gottes Teil. Also, wie schon gesagt, streicht den Satz, lieber Gott, segne flott, aus eurem Vokabular. Und damit sind wir nämlich auch schon beim nächsten Punkt. Kehre in die Ruhe ein. Matthäus 11 lesen wir ab Vers 28. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, dass ich euch auch pflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Und dann lese ich noch aus Hebräer, Ihr merkt, heute sammeln wir Bibelstellen an Bibelstellen an, aber was immer das Beste, wenn das Wort Gottes erklärt. Hebräer 4, doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen haben. Wenn wir also Gott vertrauen, wird er dafür sorgen, dass in uns eine Ruhe entsteht, die uns trägt. Als wir noch in Österreich gewohnt haben, ist also jetzt dann schon über 55 Jahre her, da war bei uns im Flur ein Spruch an der Wand, vielleicht hat den jemand schon mal gehört, sag alles Jesus und dann schweige still. Punkt. Nicht, sag alles Jesus und dann krempel die Ärmeln hoch. Sag alles Jesus und dann schweige still. Das ist ein Lebensstil des Vertrauens. Gott, ich hab's jetzt zu dir an dein Kreuz gelegt und ich weiß, du kümmerst dich drum. Ich bin ruhig. Ich plane mit meiner Frau für das nächste Jahr eine Fahrradtour um den Bodensee. Ich habe das mal mit meinen Pfadfindern gemacht, es war traumhaft und in Friedrichshafen haben wir dann auch das Zeppelin-Museum besucht. Und das will ich auch, meine Frau liebt ja alles, was mit Luft zu tun hat, will ihr dann eine Fahrt im Zeppelin gönnen. Und da habe ich eine Geschichte gehört, die am 11. Mai 1932 passiert war. Da war ein Zeppelin vom amerikanischen Militär und das sollte gerade fest verdeut werden und viele Leute hielten da die Seile, um das Zeppelin runterzuhalten. Aber dann kam plötzlich ein Windstoß und riss das Zeppelin hoch. Und einige waren so geistesgegenwärtig und ließen die Seile los. Und andere haben sich da dran geklammert, wollten das also runter. Und drei Leute waren, die es dann bis zum Schluss versucht haben, das Zeppelin zu halten. Und der eine hat nach 15 Metern losgelassen, schwer verletzt. Der andere hat nach 30 Metern losgelassen, ist sogar gestorben da dran. Und der dritte hing da immer noch am Seil. Und vom Zeppelin haben sie runtergeguckt und von unten haben sie raufgeguckt. Der hängt da jetzt schon 5 Minuten. Und der hängt da jetzt schon 10 Minuten. Der kann das aber nicht mehr lang aushalten, ne? Und dann hing der 30 Minuten. Und dann hing der eine Stunde. Das ist ja übermenschlich. Und nach 2 Stunden haben sie ihn dann vom Zeppelin reinholen können. Und dann haben sie das Zeppelin auch zur Landung gebracht und war sofort große Presse und alles da. Ja, wie haben sie das denn geschafft? Das war ja übernatürlich. Ja, hat er gesagt, als ich gemerkt habe, dass ich das Zeppelin nicht runterkrieg und als ich gemerkt habe, dass ich auch schon viel zu hoch war, um loszulassen, da ist es mir gelungen, das Seil um meinen Bauch zu schlingen und dann hab nicht ich das Zeppelin gehalten, sondern das Zeppelin hat mich gehalten. Das ist der Unterschied. Versuch ich in meinem Leben als Christ irgendetwas zu halten, damit Gott mir was tun kann, oder glaube ich einfach, dass er mich hält? Es ist doch so einfach. Wie gesagt, ich halte die Predigt selbst, weil gerade jetzt auch mit Conny und mit anderen Sachen, oh Gott, ich glaube, hilf mein Unglauben. Ja? Okay? So? Gott hält uns fest. Was immer du auch gerade in deinem Leben durchmachst, eins ist sicher, in allen deinen Schwierigkeiten, in allen deinen Herausforderungen, die gerade dein Leben so mit sich bringt, Gott hält dich fest. Du hast gerade Krankheitsnot? Gott hält dich fest. Du hast finanzielle Not? Gott hält dich fest. Du hast Probleme mit Mitmenschen? Gott hält dich fest. Setz ein, was gerade in deinem Leben da ist und ich sag dir, Gott hält dich fest. Wenn ich so zur Ruhe komme, ich habe gedacht, was wäre denn gewesen, als die Jünger mit Jesus im Boot waren und der Sturm kam auf und Jesus hat geschlafen. Die haben geschrien vor Angst. Nicht verwunderlich, ja, wenn es dir ans Leben geht, dann weißt du, ja. Dabei haben sie noch nicht mal zugehört, weil was hat Jesus gesagt, bevor sie losgefahren sind? Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und wenn Jesus sagt, lasst uns ans andere Ufer fahren, dann ist es eigentlich egal, ob du auf dem Wasser oder unterm Wasser, du wirst am anderen Ufer ankommen. Sie hätten also sagen können, der Meister schläft, schöner Sturm, kann ganz interessant werden, komm, wir legen uns auch mal schlafen. Das wäre Vertrauen gewesen, oder? Aber da zeigt sich unsere menschliche Seite, dann schreien wir wie sonst was, ja? Lass uns eingehen in die Ruhe. Gott, du hast das Zepter. Dann möchte ich auf den dritten Punkt kommen. Umgürte dich. Ja, was soll das denn jetzt, ja? In Apostelgeschichte 27 lesen wir, wie der Paulus nach Rom gebracht werden soll, um sich vor dem Kaiser zu verantworten. Und dann kommt die ganze Geschichte, wie sie im Sturm sind und wie Paulus noch sagt, ey, lass uns hier auf Kreta übernachten oder überwintern, aber der Hafen war nicht gut und dann sind sie weitergefahren. Und dann kam, wie Paulus es befürchtet hat, der Nordoststurm auf und hat sie immer weiter abgetrieben. Und dann steht ein interessanter Satz. Sie warfen dicke Seile um das Schiff, damit es nicht auseinanderbricht. Sie gürteten ihr eigenes Schiff zusammen. Und das hat mich erinnert an die Waffenrüstung Gottes. Was sollen wir alles anlegen? Den Gürtel der Wahrheit. Und was ist Wahrheit? Gottes Wort ist die Wahrheit. Also wenn wir uns mit Gottes Wort gürten, dann will er uns auch die Ruhe geben. Ohne Wort Gottes in unserem Leben, das uns leitet und das uns führt, bricht unser Glaube, bricht unser Vertrauen auseinander. Weil das Leben ist kein Ponyhof. Unser Vertrauen, unser Glaube muss von den Verheißungen Gottes umspannt sein. Ich fand das so schön. Ich habe das jetzt das letzte Mal gar nicht gehört. Habt ihr das aufgegeben, wie er immer wieder am Ende Zeugnisse gesagt hat? Kommt noch heute. Heute haben wir es wieder. Ach, freue mich drauf. Ja. Wir halten die Verheißungen Gottes hoch. Gott, du hast versprochen. Wir halten das hoch. Durch unser eigenes Leben oder durch dein Wort. Im Psalm 18 lesen wir, was für ein Gott. Sein Handeln ist vollkommen und was er sagt, sein Wort ist durch und durch wahr. Er beschützt alle, die zu ihm flüchten. Und im Psalm 56, doch gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Ich lobe Gott für das, was er versprochen hat. Ihn vertraue ich und fürchte mich nicht. Und dann noch Psalm 119, alle guten Dinge sind drei. Hätte ich nicht Freude an deinem Gesetz gehabt, dann wäre ich in meinem Elend umgekommen. Wort Gottes. Umgürten mit Wort Gottes. Wenn du also gerade so mitten im Sturm steckst, im Lebenssturm, dann brauchst du zwei Dinge. Du brauchst das Wort Gottes und du brauchst gute Freunde, die sich am Wort Gottes festhalten. Ich sag zwar, im Moment habe ich mein Problem mit Vertrauen in vielen Dingen, aber ich habe schon ganz andere Zeiten in meinem Leben erlebt. Einiges wisst ihr. Und dann weiß ich, dann kamen Menschen, wo ich immer gedacht habe, das sind Freunde, und die haben dann gefragt, na, wie geht's dir? Und du hast schon an der Frage gemerkt, eigentlich wollten sie sich nur an deinem Elend aufrichten. Solche Freunde brauchst du nicht. Du brauchst Freunde, die kommen und sagen, hey, ist gerade nicht so gut, aber guck, ich habe da gerade mal was gelesen, das will ich dir sagen, was Gott sagt. Und dann wirst du durch sein Wort und durch Freunde aufgebaut. Ja? Das ist die Erfahrung, die du machen darfst, wenn Gottes Wort dich umgürtet. Könnt ihr noch oder kann ich noch weitermachen? Kann noch weitermachen. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Ich muss auch Gottes Hilfe suchen. Ich kann sagen, ja, jetzt bin ich in der Ruhe und ich bin in Gottes Wort umgürtet und dann mach mal. Ist eine Möglichkeit und manchmal handelt dann Gott auch. Aber trotzdem sehe ich in der Vielzahl des Wortes Gottes, wie das ist, dass wir unser Vertrauen auch aktiv ausleben sollen und nicht nur passiv. Wir sollten einen Ausweg suchen und Gott bitten, dass er uns diesen Ausweg auch zeigt. Das hat nichts mit mangelndem Gottvertrauen zu tun, sondern das heißt, ich begebe mich der Führung Gottes an. Psalm 9, Herr, wer dich kennt, der vertraut dir gerne, denn wer sich auf dich verlässt, der ist nie verlassen. 1. Korinther 10, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr sie ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit zu bestehen. Ich habe einmal eine Geschichte gelesen von einem Christen, der im Winter über einen Bergpass fahren wollte mit seinem Campingbus. Und dann kam Schneesturm und er kam nicht weiter. Und er blieb in seinem Campingbus sitzen, ein Tag und zwei Tage, und er schrieb Tagebuch. Und durch sein Tagebuch weiß man, dass er am 7. Tag gestorben ist. Und wenn ich euch jetzt sage, was er da reingeschrieben hat, er hat reingeschrieben: Ich danke dir für deine Beziehung zu mir, Gott. Ich vertraue dir und bin zuversichtlich, dass du mich retten willst. Das stand da alles im Tagebuch und trotzdem war er am 7. Tag tot. Ja Gott, was ist denn jetzt? Der hat dir doch vertraut. Warum hat er denn nichts gesehen? Er hat eins vergessen. Gott zu suchen, was möchtest du, dass ich jetzt tue? Fakt war, nur 4, maximal 5 Stunden Fußweg, auch im hohen Schnee, gab es einen Ort. Und ich bin sicher, wenn er Gott gefragt hätte, was soll ich tun, hätte Gott nicht gesagt, bleib passiv in deinem Bus sitzen, geh raus, geh dahin. Wir waren 7 Kinder. Jetzt sind wir nur noch 5, von meinen Geschwistern sind 2 beim Herrn. Aber ich erinnere mich, wie auch wir einmal im Winter in Österreich über einen Pass gefahren sind und dann kam ein Schneesturm, der war so heftig, dass mein Vater die Schnauze vom Auto nicht mehr gesehen hat. Von damals so ein Mercedes 190 und der hat zwar eine lange Schnauze, aber danach war nichts mehr. Und mein Vater ist stehen geblieben und hat gesagt, Kinder, jetzt beten wir erstmal, was Gott von uns will. Und dann haben wir gebetet und dann sagt Gott ihm was total Verrücktes. setz alle 2 Minuten ein anderes Kind vorne auf die Kühlerhaube und das soll dir zeigen links und rechts. Das Kind kannst du noch sehen und das Kind kann 2 Meter weiter sehen. Das war für uns Abenteuer, aber es war kalt, sage ich euch. Und dann saßen wir da und haben so gemacht und Papa konnte weiterfahren. Auf so eine verrückte Idee kommst du normalerweise nicht. Ja? Aber wenn Gott sagt, mache es, dann darfst du es machen. Du darfst ihm vertrauen. Suche also eine Lösung und achte im Gebet auf Gottes Weisung. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Und dann komme ich jetzt zum letzten Punkt. Sprich auch dein Vertrauen aus. Manchmal sprechen wir das Gegenteil. Ich bin ja Christ, seit ich Kind bin. Und da hat man natürlich viel gehört und viel erlebt. Und eines, was meine Eltern mir von Anfang an beigebracht haben, war, der Zehnte gehört dem Herrn. Und dann gab es Zeiten in unserem Leben, kurz nach unserer Hochzeit, als wir dann nach Bayern gezogen sind, weil ich dort die Jugendleiterstelle angenommen habe. Da hatten wir so wenig Geld, dass das Geld, was ich verdient habe, ging für Miete und solche Sachen drauf. Und zu essen war dann nichts über. Und dann ist Conny mit unserer kleinen Tochter, 3 Monate war die alt, noch 3 Stunden putzen gegangen. Das war etwas, was wir bewältigen konnten von der Manpower. Und hat 30 D-Mark verdient und diese 30 D-Mark war das, was wir zum Essen immer eine Woche hatten. Den Einkaufszettel kannten wir auswendig. Da stand die billigste Margarine von Aldi drauf und der billigste Gouda-Käse und. Nudeln sowieso, weil die waren günstig. Und von daher, das war eigentlich auswendig. 2 Dinge will ich da erzählen. Einmal hat uns, ich weiß nicht, der Koller oder wie man das so sagt, jetzt gepackt. Wir waren bei Aldi und rannten von Regal zu Regal und jeder hat dem anderen gerade mal was gezeigt. Hast du schon gesehen? Conny sagt zu mir, Hühnersuppe. Wie lange haben wir schon keine Hühnersuppe mehr gekauft? Und hatte so eine Dose Erasco Hühnersuppe. Und ich, Nutoka. Guck mal, war ja noch nicht mal Nutella, aber diese Nuss-Nougat-Creme. Guck mal. Und so sind wir 1 Stunde durch Aldi gelaufen und haben uns diese Dinge gezeigt. Schöne Flasche Wein und was es halt auch bei Aldi für Köstlichkeiten gibt, wenn du sonst nichts in der Tasche hast. Vertraue auf den Herrn. Haben wir gesagt, wir hatten alles angepackt in den Koffer. Aber wir hatten ja kein Geld, das alles zu zahlen. Ja? Haben wir alles wieder ausgepackt. Ich sagte, das war emotionaler Stress, das alles wieder ins Regal zu stellen. Ja, haben wir alles aufgepackt und dann haben wir im Auto gebetet, danke Gott, dass wir zu essen haben. Wir vertrauen dir. Und dann sind wir nach Hause gekommen, wir wohnten in Mitte einer Sackgasse und Conny ist gefahren, hat das Auto vor der Garage geparkt und sagt zu mir, guck mal, da hat irgendjemand seinen Müll vor unserer Haustür abgelagert. Und dann steigen wir aus und dann war die Haustüre bis zur Türklinke voller Lebensmittel. Da war Hühnersuppe im Topf frisch gekocht, nicht aus der Dose. Da war eine Kiste Wein. Da war alles, aber wirklich alles, ich kürze ab, was wir im Einkaufswagen hatten, in besserer Qualität vor unserer Haustür. Wir haben dann noch hinterher rausgekriegt, wer das war, aber der wusste ja nicht, was wir eingepackt haben. Aber Gott wusste, was wir eingepackt haben. Und in der Zeit habe ich auch gesagt, Gott, der Zehnte, den wollen wir dir geben. Aber Ich habe nichts von seiner Verheißung gemerkt. Prüfet mich darin, ob ich nicht die Fenster des Himmels auftun werde und euch Segen herabschütten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Gott, das stimmt nicht, was da in deinem Wort steht. Ich gebe dir mein Zehnten und was habe ich? Und habe gar nicht an solche Segnungen gedacht, wie das mit den Lebensmitteln. Ich habe nur gedacht, ich habe immer noch so wenig Geld in meinem Portemonnaie. Du tust nichts, Gott. Ich komme zurück aufs Wort Gottes, das habe ich nämlich nicht richtig gelesen. Denn, was steht in Joel? Der Zehnte gehört Gott, Mose die Gesetze. Wenn ich ihm das nicht wiedergebe, beklau ich ihn. Ja, das steht auch ganz knallhart, kaufmännisch gerechnet. Wenn du sagst, Gott, ich schaffe das mit dem Zehnten nicht, dann erlaubt dir Gott, dass du den Zehnten mal für eine Zeit zurückhaltest. Aber wisst ihr, was Gott will? Der will 5% Zinsen darauf haben. Könnt ihr in Mose nachlesen. Kannst du dann draufschlagen und ihm wiedergeben. Dann hast du ihn nicht beklaut. Aber dann bin ich draufgekommen, was in Lukas steht mit dem Gleichnis der bittenden Witwe. Wo Gott sagt, was sie gibt, das ist eine Opfergabe. Und die Größe deines Opfers bestimmt, wie viel Segen ich vom Himmel herabschütte. Und als ich das kapiert habe, habe ich gesagt, gut Gott, dann sollst du so viel kriegen wie möglich. Ich muss sagen, im Moment gebe ich meinen Zehnten nicht. Ich gebe entweder meinen Vierten oder meinen Dritten. Und je mehr ich Gott gebe, je mehr Geld habe ich im Portemonnaie. Ist auch interessant. Es ist Vertrauen. Ich spreche aus, Gott, es mangelt mir nicht. Ich darf dir nahe sein, denn du bist mein Glück. Ich vertraue dir, Gott, und von deinen großen Taten will ich erzählen. Psalm 105, preist den Herrn, rühmt seinen Namen, verkündigt allen Völkern seine großen Taten, singt und musiziert zu seiner Ehre, macht alle seine Wunder bekannt. Spreche es aus, dein Vertrauen zu Gott. Schau in dein Leben zurück, sprich das aus, was Gott bereits in deinem Leben getan hat. Bin sicher, da fällt dir genug ein. Und dann sprich sein Wort aus, was er in deinem Leben noch tun wird. Und so wächst unser Vertrauen zu ihm. Denn er ist treu und er wird es auch tun. Ich hoffe, ihr nehmt was mit. Amen.